Wir sind Ephesus. Ich lese euch aus dem Epheserbrief vor, Kapitel 6, die Verse 10 bis 20. Ich lese aus der Luther-Übersetzung vor. Zuletzt seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit, und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Betet allezeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen und für mich, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums zu verkünden, dessen Bote ich bin in Ketten, dass ich mit Freimut davon rede, wie ich es muss. Eine sehr spannende Bibelstelle, ihr kennt die alles, wahrscheinlich die bekannteste Stelle oder die am weitesten verbreitete Stelle, predigttechnisch, was überhaupt gepredigt wird aus dem Epheserbrief. Die Waffenrüstung Gottes ist eine total auch anschauliche Bibelstelle, und es gibt Christen, die lesen den Epheserbrief in zwei Abschnitten. So, der erste Abschnitt ist Kapitel 1 bis 5. So, uns das Thema Leben als Christ ist der erste Schwerpunkt, und wir verstehen den zweiten Schwerpunkt des Epheserbriefs hier in Kapitel 6, die Verse 10 bis 20, mit dem Schwerpunkt geistlicher Kampf, geistliche Kampfführung. Ja, so kann man den Epheserbrief lesen. Das wäre dann leider nur falsch. Also wenn du den Epheserbrief so betrachtest, so Kapitel 1 bis 5 ist der erste Schwerpunkt, Kapitel 6, die Verse 10 bis 20 sind der zweite Schwerpunkt des Epheserbriefs, dann gibt es zwei mögliche Lesertypen. Okay, und frag dich selbst, wo du dich wiederfindest. Die einen, das sind nur so die Superspirituellen, ja, die mühen sich so durch Kapitel 1 bis 5, das ist alles sehr, naja, irgendwie doch logisch und klar und Leben in der Gemeinde und so weiter, um endlich zum spannenden Punkt des Epheserbriefs zu kommen, geistliche Kampfführung. Endlich sind wir an dem Punkt angelangt, dass wir über geistliche Kampfführung sprechen können. Das ist der eine mögliche Lesertyp. Der andere mögliche Lesertyp, das sind eher so die rational geprägten, die lesen Kapitel 1 bis 5 mit großer Freude, mit großem Gewinn. Und dann, wenn sie zu Kapitel 6, Verse 10 bis 20 kommen, dann fangen sie an, so ein bisschen peinlich berührt, den Abschnitt zu überspringen und lesen dann im Philipperbrief weiter. Ich weiß nicht, ob du einer von diesen Lesertypen bist. Ich behaupte, beide lesen den Epheserbrief falsch. Der geistliche Kampf ist kein neues Fass, das Paulus am Ende seines Epheserbriefs aufmacht. So, zuerst redet er über Gott und über unsere Identität, und dann redet er über das Leben in der Gemeinde, und er redet über das Leben zu Hause, und dann macht er ein neues Fass auf und spricht über geistlichen Kampf. Nein, ich glaube, es ist nicht so. Und wenn wir den Epheserbrief so lesen, verstehen wir nicht, was Gott uns mit dem Epheserbrief sagen möchte. Also unser heutiger Predigttext ist kein ach übrigens, was ich noch unbedingt sagen wollte, bevor das Papyrusröllchen voll ist, ja, sondern es geht heute nicht um was ganz Neues, sondern was Paulus uns in dem heutigen Predigttext liefert, ist eine Zusammenfassung des Epheserbriefs. Er macht den Sack zu. Frage an euch, wer von euch hat schon mal eine Bachelorarbeit geschrieben oder eine Masterarbeit oder eine wissenschaftliche Hausarbeit? Okay, es sind einige hier im Raum, gut. Was kommt bei einer Bachelor-, Master-, wissenschaftlichen Hausarbeit am Ende? Was kommt am Ende? Lauter. Quellenverzeichnis. Was kommt vor dem Quellenverzeichnis? Zusammenfassung, ein Fazit. Okay? Man schreibt am Ende einer wissenschaftlichen Hausarbeit, man nutzt die ersten 13, 14 Seiten, um dem Professor zu demonstrieren, wie klug man ist. Und dann am Ende schreibt man eine Zusammenfassung, ein Fazit für all die Leute, die nach einem kommen, keine Lust haben auf die ersten 13 Seiten und einfach nur die letzte Seite lesen wollen, nämlich das Ergebnis, die Zusammenfassung eurer Studien. Keiner von euch, der jemals eine wissenschaftliche Hausarbeit geschrieben hat, hat auf die letzte Seite nochmal eine Überschrift gepackt, die ein ganz neues Fass öffnet. Ja? Keiner von euch schreibt eine Masterarbeit und am Ende schreibt er, ach übrigens, was ich noch sagen wollte, gestern habe ich Der Hobbit Teil 3 geguckt und es war ja sowas von spannend. Mit freundlichen Grüßen, Masterstudent so und so. Das macht keiner und Paulus macht das auch nicht. Mit Paulus in seinen Briefen und jetzt in dem Epheserbrief ist es genauso, er schreibt hier zu Beginn unseres Predigttextes in Vers 10, schreibt er, zuletzt, Doppelpunkt. Also schließlich, steht es in der Elberfelder Übersetzung. Er leitet hier das Fazit, den Schlusspunkt, die Zusammenfassung ein. Er macht am Ende kein neues Fass auf, er fasst die Kapitel 1 bis 5 zusammen für uns, was sehr hilfreich ist. Vielen Dank, lieber Paulus. Stell dir mal den Paulus einen Moment lang vor. Ich stelle ihn mir ungefähr so vor, kennt ihr Marwan Kanda, der war eine Zeit lang bei uns im Haus des Herrn, ist ein Kanadier mit jordanischem Hintergrund und der ist ein bisschen kleiner und hat graue, kurze Haare und einen Vollbart. So stelle ich mir Paulus vor. Stell dir Paulus so vor, wie du ihn dir vorstellst. Stell dir vor, wie er im Gefängnis sitzt. Er hat den Epheserbrief in einer Gefängniszelle geschrieben und er war ein Gefangener Roms zu der Zeit und 5 Kapitel lang schreibt Paulus an die Christen in Ephesus. Er sitzt in seiner Zelle und schreibt, oder er diktiert, höchstwahrscheinlich hat er es diktiert. Er schreibt 5 Kapitel lang, dass Gott ein allmächtiger, ein allwissender, ein gnädiger, ein barmherziger, ein erwählender Gott ist. Ein Gott, der uns als seine geliebten Kinder adoptiert. Das war der erste Teil unserer Predigtreihe. Wir haben eine empfangene Identität. Er schreibt weiter darüber, dass Gott uns in die Einheit der Gemeinde gesetzt hat und dass wir nicht alleine dastehen als Christen, sondern ein Teil einer Familie sind. Das war der Abschnitt unserer Predigtreihe, eins in Christus. Wir sind nicht mehr Feinde Gottes, wir sind nicht mehr Feinde anderer Menschen, sondern wir sind in Christus zu einer Einheit im Leib gerufen. Und dann schreibt er weiter darüber, wie wichtig es ist, ein Leben zu leben, das unserer Berufung als geliebte Kinder würdig ist. Er spricht darüber, dass wir im Licht wandeln sollen, nicht mehr in der Finsternis, wie in der Zeit, bevor wir Jesus Christus als Herrn und Erlöser in unserem Leben angenommen haben. Und jetzt stellt ihr euch vor, er schreibt und schreibt und schreibt und auf der Papyrusrolle ist bald kein Platz mehr. Ja? Und das ist wie in der Englischarbeit, in der Mathearbeit, in der Schule. Das bedeutet, es ist langsam Zeit, zum Schluss zu kommen. Ich weiß nicht, ob ihr den Satz hasst oder ob ihr den Satz in Klassenarbeiten immer herangesehnt habt, weil ihr eh nichts mehr wusstet. Wenn der Lehrer sagt, so, jetzt ist langsam mal Zeit, Schluss zu machen. Und so war es für Paulus im Gefängnis auch. Der saß dann da und hat gesagt, oh, ich könnte noch so viel schreiben, aber die Papyrusrolle ist voll. Papyrus war nicht so leicht zu bekommen in der Zeit, also musste man auch klein schreiben und man hat dann nicht eine neue Rolle angefangen. Und so bei Kapitel 6, Verse 1 bis 9, also Paulus hat die Zahlen ja nicht eingefügt, aber er war dann an der Stelle, so er hat noch drüber gesprochen, wie die Sklaven und die Herren miteinander umgehen sollen und er merkt, okay, jetzt muss ich langsam den Sack zumachen und sagt sich, langsam zum Ende kommen, Fazit, wie bei einer Bachelorarbeit. Und jetzt schreibt Paulus, schließlich seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und das ist mein erster Punkt für uns heute Morgen. Paulus hat ein Anliegen, und zwar deine Reife in Christus. Paulus hat ein Anliegen, deine Reife in Christus, oder besser gesagt, unsere Reife als Gemeinde, unsere Reife in Christus. Das ist, worum es Paulus die ganze Zeit geht. Den ganzen Epheserbrief hindurch geht es ihm darum, er möchte, dass die Epheser in Christus reif werden. Und wir sind ja Ephesus, haben wir gelernt, ne? Wir sind wie die Epheser, und das, was Paulus zu den Ephesern sagt, gilt genauso für uns. Paulus, Gott möchte, dass wir in Christus in die Reife kommen. Wir sind Ephesus. Also die ganze Predigtreihe soll uns helfen, in Christus zu reifen, stark zu werden in seiner Stärke. Darum geht es im Epheserbrief. Und darum geht es auch in unserem heutigen Predigttext. Also wenn wir uns heute die Waffenrüstung Gottes anschauen, dann geht es nicht um geistliche Kampftechniken, die wir uns draufziehen müssen, um den Teufel zu besiegen. Ja? Darum geht es nicht. Es geht vielmehr darum, ach, lass uns mal vorne anfangen. Also. Paulus hat eine Agenda mit uns. Wir sollen in die Reife geraten. Zweitens, Paulus betont, du stehst in einem Kampf gegen den Teufel. Das ist, was wir definitiv aus dieser Bibelstelle herausnehmen können. Paulus sagt, hey, da gibt es einen Kampf. Verse 11 und 12. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Also in den ganzen ersten 5 Kapiteln des Epheserbriefs und noch rein ins 6. Kapitel schreibt Paulus darüber, wie groß Gott, wie mächtig Gott ist, wie unglaublich groß seine Gnade für uns ist, wie angenommen und geliebt wir sind von Gott. Und jetzt am Ende kommt so ein Downer. Ja? Also die ganze Zeit so, yeah, ihr habt einen Feind. Das ist der Feind, der hier in der Welt regiert. Es ist der Teufel und alle seine Mächte und Gewalten. Und die stehen gegen euch auf, ja. Die ersten 5 Kapitel sind so happy, ja, und juhu. Und der Abschluss ist so, aber ihr habt einen Feind, den Teufel. Gott hat dir neues Leben gegeben, der Teufel möchte dir dein Leben nehmen. Gott hat die Mauern zwischen dir und ihm und anderen Menschen eingerissen, der Teufel möchte Mauern zwischen Gott und dir aufbauen. Gott möchte, dass du in Einheit mit deinen Geschwistern lebst, der Teufel möchte Zwietracht und Streit in die Gemeinde säen. Es ist wichtig, dass wir wissen, dass wir einen Gegner haben und das ist nicht der Sitznachbar, sondern der Teufel. Das griechische Wort, das Martin Luther und Franz Elberfelder mit Kämpfen übersetzt hat, heißt im Original so viel wie Ringen, ja? Also Paulus schreibt, wir ringen gegen die Anschläge des Teufels. Was ein Wort aus dem Ringkampf ist, was nahe liegt, aus dem Nahkampf. Also Paulus sagt, wir haben einen Feind und wir stehen im Nahkampf mit diesem Feind. Wie zwei Ringer, die sich gegenseitig niederringen wollen. Ich weiß nicht, ob du schon mal einen Ringkampf im Fernsehen gesehen hast. So ein Ringkampf ist sehr nah, ja, also die berühren sich, aber so richtig, ja, beim Ringkampf, da wird gewürgt, da wird gedreht, da wird gequetscht, ja, da werden Ohren gepackt, da werden Leute eingeschwitzt, ja, der Ringkampf ist eine schmutzige Angelegenheit, viele Tricks und man versucht sich gegenseitig zu belauern, zu belagern und zu überlisten. Und das ist, was Paulus als Bild nimmt für das, was zwischen dem Teufel und uns abgeht. Das ist das christliche Leben. Ein Ringkampf mit dem Teufel. Der Teufel und alle seine Dämonen haben sich zum Ziel gesetzt, die Gemeinde zu zerstören. Im Irak, in Syrien erleben wir gerade, dass er das versucht, durch Waffengewalt, durch Gräueltaten, durch schlimme Taten von Menschen, die Gott nicht kennen, an seinem Volk. In Syrien und im Irak, im Iran passiert es gerade, in Nordkorea passiert es gerade. Hier bei uns sieht der Kampf ein bisschen anders aus. Wir müssen nicht Angst haben um unser Leben, um unser leibliches Wohl. In unseren Breitengraden tut der Teufel das eher dadurch, dass er uns alle möglichen Dinge wichtiger erscheinen lassen möchte, als Gott ist. Ja, unsere Karriere, die Größe unseres Autos, den Ehepartner, den nächsten Ehepartner. Unsere Kinder, der Teufel versucht uns zu überlisten, indem er uns Dinge vorhält, die wir für wichtiger als Gott erachten. Das ist übrigens auch das, was der Teufel versucht hat in der Wüste, als er Jesus versucht hat. Er hat ihm alle Reiche der Welt angeboten, nur im Tausch gegen die Anbetung Gottes. Der Teufel versucht uns in Sünde zu führen. Der Teufel versucht uns in Ungehorsam gegenüber Gott zu verleiten. Das ist, was Paulus sagt. Ob du willst oder nicht, du stehst in einem Kampf. Und wenn du dich entscheidest, deinen Gegner zu ignorieren, dann hast du schon verloren. Es ist wichtig für uns zu wissen und zu hören, dass wir nicht einfach in luftleeren Raum schweben. Spurgeon hat Folgendes gesagt. Konflikt scheint mir das Hauptmerkmal des christlichen Lebens diesseits des Himmels zu sein. Ist das unser Fokus in unserer Wohlfühlgesellschaft? Konflikt scheint das Hauptmerkmal zu sein des Lebens eines jeden Christen. Oder John Stott schreibt Folgendes. Paulus deutet an in diesem Bibeltext, dass die gesamte Zeit zwischen den beiden Kommen des Herrn, also Jesus kam einmal vor 2000 Jahren, er wird wiederkommen, dass die Zeit zwischen diesen beiden Kommen durch Konflikt gekennzeichnet sein wird. Der Friede, den Gott durch das Kreuz Christi geschlossen hat, kann nur inmitten eines unablässigen Kampfes gegen das Böse erfahren werden. Wir leben in einem Konflikt, der erst gelöst sein wird, wenn wir bei Gott im Himmel sind. Und der Frieden, den Jesus uns schenkt, den können wir nur erleben inmitten dieses Konfliktes, indem wir kämpfen gegen den Teufel. Also das Leben als Christ ist keine Fahrt auf dem Luxusdampfer. Ja, ist ganz wichtig, dass wir das wissen. Das will Paulus in Ephesern und auch uns vermitteln. Und ich stelle mir Paulus vor, wie er das 5 Kapitel lang schreibt. Und ich stelle mir vor, dass er dann in seiner Zelle sitzt. Sein Papyrusröllchen ist schon relativ voll. Und er denkt sich, wie kann ich das jetzt so veranschaulichen, dass meine Epheser das raffen und sich merken können. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ihr ein Sachbuch lest, ihr lest, es ist sehr trocken vielleicht. Es sind alle Fakten drin, aber man kann sich schwer den Inhalt merken. Aber sobald da eine veranschaulichende Geschichte oder eine Metapher, ein Bild eingebaut wird, auf einmal kann man sich das viel besser merken. Kennt ihr vielleicht auch. Wenn ihr amerikanische Bücher lest, dann kennt ihr das, dass nur noch Illustrationen drin sind und kein Inhalt mehr. Aber es hilft uns, Veranschaulichungen und Bilder und Beispielgeschichten zu hören. Und Paulus sitzt da und denkt sich, wie kann ich das meinen Ephesern klar machen, was ich hier in den ersten 5 Kapiteln geschrieben habe. Ich brauche ein gutes Bild, ich brauche irgendwie ein gutes Beispiel dafür, wie sie sich das merken können. Und er guckt so an seinem Arm herunter und er guckt an sein linkes Handgelenk und da ist keine Casio-Golduhr, ja, sondern da ist eine Handschelle. Und er sieht die Handschelle und er denkt weiter nach und sein Blick wandert an der Kette entlang. Und er guckt so die Kette entlang und auf einmal sieht er ein anderes Handgelenk. Das ist nicht sein Handgelenk. Er sieht das Handgelenk von dem römischen Soldaten, der an ihn gekettet ist, oder besser ausgedrückt, an den Paulus gekettet ist. Paulus saß im Gefängnis nicht einfach nur in seiner schönen Zelle mit Fernseher und Klo, so wie Uli Hoeneß gerade. Nee, Quatsch, der ist gerade rausgelassen worden für Weihnachten. Nein, Paulus saß da mit einem römischen Soldaten, der die ganze Zeit auf ihn aufgepasst hat und an den er festgekettet war. Und Paulus überlegt so, was könnte ich für ein Bild verwenden? Und er sieht so, hallo Tyrannus oder wie er auch hieß, keine Ahnung. Das ist eine gute Idee, das ist doch ein gutes Bild. Wir befinden uns in einem Kampf, wir sind wie Soldaten, wie so ein römischer Soldat. Und wenn ein römischer Soldat in den Kampf zieht, dann braucht er eine Rüstung. Vielleicht könnte ich das, was ich in Kapitel 1 bis 5 geschrieben habe, mit einer Waffenrüstung vergleichen. Und das ist, was Paulus dann gemacht hat. Ich weiß nicht, ob es genau so passiert ist. Ich weiß nicht, ob der Tyrannus hieß oder wie er sonst hieß. Vielleicht wusste er seinen Namen gar nicht. Vielleicht haben die sich auch nicht angelächelt, sondern die mochten sich vielleicht gar nicht. Man weiß es nicht. Aber so war es ungefähr. Und jetzt denkst du dir, okay, geistlicher Kampf. Jeder redet davon. Aber was bedeutet es eigentlich? Was heißt es, geistliche Kampfführung, geistlicher Kampf? Muss ich mir jetzt ein Schofarhorn kaufen? Ja? Muss ich mir Kruzifixe, die vom Papst gesegnet wurden, besorgen? Muss ich mir jetzt israelisches Salböl einkaufen im Internet und anfangen, alle Dämonen aus Mannheim zu verscheuchen? Was heißt geistlicher Kampf? Was heißt, die Waffenrüstung Gottes zu tragen? Und ich möchte nochmal betonen, ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass es in unserem Predigttext nicht um irgendwelche Gebetstechniken geht oder irgendwelche Proklamationstechniken, die wir lernen müssen, sondern es geht um das Ergreifen eines längst errungenen Sieges. Und da sind wir beim dritten Punkt. Der Kampf ist schon gewonnen. Und das ist nicht eine Sache, die ich jetzt hinzufüge, sondern ich glaube, wir finden das in unserem Bibeltext. Ich weiß nicht, ob dir schon mal aufgefallen ist, dass alle Waffenrüstungs-Items, kann man es vielleicht so sagen, dass die alle Dinge sind, die Gott uns geschenkt hat. Ich möchte euch mal vorlesen, was Paulus sagt, was die Waffenrüstung Gottes ist. Wahrheit, geschenkt von Gott, empfangen von Gott. Gerechtigkeit, von Jesus Christus am Kreuz für uns erkauft und uns geschenkt. Das Evangelium des Friedens. Die Botschaft, dass Gott Frieden mit uns sucht und dass durch Jesus Christus Frieden gekommen ist. Glaube, wir haben heute gesungen, dass wir, oder haben auch dem Sepp zugehört, wie er das gepowerpredigt hat in 2 Minuten, dass wir den Glauben, selbst den Glauben empfangen haben von Gott. Was ist noch in der Waffenrüstung? Deine Rettung, dein Heil, ja, ist ein Geschenk von Gott in Jesus Christus für dich. Und Gottes Wort wurde uns geschenkt von Gott. Deshalb heißt übrigens auch die Waffenrüstung Gottes und nicht die Waffenrüstung vom Sepp oder die Waffenrüstung vom Julian oder die Waffenrüstung von der Larissa oder wem auch immer. Die Waffenrüstung Gottes besteht aus Wahrheiten und Dingen, die uns geschenkt wurden in Christus von Gott. Den ganzen Epheserbrief hindurch, ich gebe euch bloß 2 Beispielstellen, aber den ganzen Epheserbrief hindurch spricht Paulus von der Waffenrüstung Gottes. Epheser 1, Vers 3, ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Wahrheit, Evangelium, Rettung. Epheser 2, Vers 8, aus Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung, also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Die Waffenrüstung Gottes finden wir nicht erst in Kapitel 6, Verse 10 bis 20. Wir finden die Waffenrüstung Gottes in Epheser 1, Vers 1 bis Epheser 6, Vers 24. Was wir in Epheser 6, Verse 10 bis 20 finden, ist einfach nur die Zusammenfassung. Jesus Christus hat durch seinen stellvertretenden Opfertod am Kreuz und durch seine Auferstehung am 3. Tag den Teufel und den Tod besiegt. Er hat deine Schuld und deine Scham weggewischt. Er hat deinen Tod verwandelt in Leben. Er hat deine Finsternis verwandelt in Licht. Er hat dich aus dem Reich der Finsternis herausgenommen und hat dich in das Reich des Lichtes gesetzt. Das ist, was im Epheserbrief steht. Jesus hat deine Sünde, Schuld und Scham mit ans Kreuz genommen und hat dir im Tausch seine Gerechtigkeit geschenkt, damit Gott dich nicht mehr anklagend und zornig betrachtet, sondern wohlwollend und als geliebtes, adoptiertes Kind. Das ist, was in der Waffenrüstung Gottes steckt und nichts anderes. Also, Paulus betont nicht nur, dass du und ich uns in einem Kampf befinden, er macht auch klar, Jesus Christus hat den Kampf gegen die Mächte und Gewalten bereits gewonnen. Der Kampf, von dem Paulus spricht, ist kein Kampf, der offen ist. Der Sieger steht schon fest und der Sieger heißt Jesus Christus. Der Sieger bist du in Jesus Christus. Ich habe das Beispiel schon mal gebracht. Da waren wir noch nicht das 4. Mal Weltmeister geworden. Der Elfmeter von Andy Brehme 1990 ist nicht nur Andy Brehmes Elfmeter gewesen. Er war mein Elfmeter, er war dein Elfmeter, außer du bist kein Deutscher. Sorry. Und genauso ist es mit dem 13. Juli 2014 in der 113. Minute, als Deutschland gegen Argentinien spielte, dieses mega geniale Supertor von Mario Götze, übrigens ein Bayern-Spieler, ist nicht nur sein Tor gewesen, es war dein und mein Tor. Und genauso ist es mit dem Sieg über den Teufel, mit dem Sieg über die Sünde, über deine Schuld und Scham. Es ist nicht nur Jesus' Sieg über den Teufel, es ist dein Sieg in Jesus Christus. Der Kampf, von dem Paulus spricht, ist ein bereits gewonnener Kampf. Kannst du kurz Amen zu sagen, wenn du möchtest? Aber wir Christen haben manchmal so eine schräge Vorstellung von geistlicher Kampfführung. Wir denken, wir müssen jetzt geistlich Kampf führen und dann müssen wir das, das und das machen und dann gucken wir mal, wer gewinnt. Ja? Wenn wir gut beten, wenn wir gut fasten, wenn wir das richtige Salböl verwenden oder die richtigen Dinge proklamieren, ja, dann werden wir siegen. Ist aber Quatsch, weil Jesus den Sieg schon lange errungen hat. Wir stellen uns manchmal geistlichen Kampf so vor wie so ein Armdrück-Challenge zwischen dir und Gott. Ja? Du denkst dir so, okay, ich habe das Schwert, ich habe das Wort Gottes, ich habe den Helm des Heils, den habe ich jetzt aufgesetzt, ich trage den Schild des Glaubens und jetzt, Teufel, habe ich meine Muskeln gut trainiert, jetzt machen wir Armdrücken. Und du denkst dir, wenn du es nur gut genug machst, hey, dann wirst du diesmal den Teufel besiegen. Das nächste Mal gewinnt vielleicht wieder der Teufel. Aber diesmal wirst du es schaffen. Und deine geistigen Muskeln sind das, auf was du dich verlässt. Deine Disziplin, deine super Geistlichkeit. Aber, sorry, das ist Quatsch. Es ist nicht deine Job Description, den Teufel zu besiegen. Das ist Jesu Job Description und dieser Job wurde erledigt vor 2000 Jahren. Der Teufel ist schon lange besiegt und Jesus ist schon lange Sieger. Das ist unsere Ausgangsposition für den Kampf. Unsere Ausgangsposition ist der Sieg Jesu, der für uns in Jesus gilt. Als Christen kämpfen wir nicht um den Sieg über den Teufel, wir kämpfen vom Sieg her. Okay? Wir kämpfen nicht um den Sieg, wir kämpfen vom Sieg Jesu über den Teufel her. Das ist unser Ausgangspunkt. Wir brauchen keine Angst mehr davor haben, dass der Teufel siegt. Also Jesus hat schon gewonnen. Die Frage ist, ja, aber wir sollen doch trotzdem kämpfen. Wie passt das denn zusammen? Ich darf dich informieren, die argentinische Nationalmannschaft lebt noch. Sie wurde trotzdem besiegt. Okay? Der Teufel ist noch aktiv, er wurde aber trotzdem vor 2000 Jahren besiegt. Wir kämpfen immer noch gegen den Teufel. Der Teufel kämpft immer noch gegen uns, aber er ist ein bereits besiegter Gegner und wir stehen trotzdem in einem Kampf. Die Frage ist, was ist mein Part, was ist dein Part im geistlichen Kampf? Wie sieht geistlicher Kampf denn nun aus? Jetzt haben wir ganz viel gehört, wie geistlicher Kampf nicht aussieht, ja, was wir nicht tun sollen, was wir nicht unbedingt brauchen. Wie sieht es denn eigentlich aus, wenn wir geistlich kämpfen? Was ist eigentlich das Schlachtfeld? Ja, manche Leute sagen, das Schlachtfeld der Gedanken, okay, ja, okay, kann man so sagen, ist aber nicht wirklich das Schlachtfeld. Wenn wir Paulus zuhören, wenn wir Paulus Briefe lesen, wenn wir die Bibel lesen, dann finden wir, dass das Schlachtfeld nicht unsere Gedanken, auch nicht unsere Gebete oder unsere Fastenzeiten sind. Unser Schlachtfeld, auf dem wir kämpfen, auf dem der Kampf ausgetragen wird, ist unser Alltag, ist unser Lifestyle, unser Lebensstil. Ich wage mich jetzt mal eine Definition heran, die ihr in keinem Lexikon findet, okay, und die ist vielleicht nur passend für uns. Aber meine Definition heute Morgen, vielleicht habe ich morgen eine andere, geistlicher Kampf bedeutet, die Gnade Gottes und den Sieg Jesu anzunehmen und entsprechend zu leben. Geistlicher Kampf ist nicht, wenn du dich einmal die Woche mit deinen Hausgruppenkumpels triffst und eine halbe Stunde für Mannheim betest. Ja, das ist ein Teil des geistlichen Kampfes, aber das ist nicht der geistliche Kampf. Der geistliche Kampf ist, wenn du Dienstag morgens aufstehst, am liebsten liegen bleiben würdest und trotzdem aufstehst und zur Arbeit fährst. Dein Lebensstil ist das Schlachtfeld für den geistlichen Kampf. Paulus schreibt, deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes. Ergreift die Waffenrüstung Gottes. Geistlicher Kampf bedeutet, die Gnade Gottes und den Sieg Jesu anzunehmen. Gott sagt zu dir, ergreife, was Jesus für dich erkauft hat. Ergreife die Wahrheit über mich, Gott. Ergreife die Wahrheit über dich, geliebtes, adoptiertes Kind. Ergreife die Wahrheit darüber, was Gott von dir möchte, dass du im Licht lebst und nicht in der Finsternis. Ergreife das. In der Waffenrüstung fasst Paulus in Epheserbrief nochmal zusammen und er ruft, ergreift das, was ich euch geschrieben habe und lebt entsprechend. Gott ist allmächtig und heilig. Gott ist barmherzig. Paulus ruft, Gott hat dich auserwählt. Du bist sein geliebtes, adoptiertes Kind. Das ist die Wahrheit, die du ergreifen musst. Gott hat die Mauer zwischen dir und ihm eingerissen. Gott hat einen Plan für dein Leben. Wenn ihr diese Wahrheiten rafft und umsetzt, dann werdet ihr gegen den Teufel standhaft bleiben, wenn er euch angreift mit seinen Listen und Tücken und Versuchungen. Geistlicher Kampf heißt, in Jesus Christus täglich die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und wenn du die falschen Entscheidungen triffst, dich voll und ganz auf die Gnade Gottes zu verlassen und ganz neu von vorne mit Buße und mit Gnade anzufangen. Ich sage nicht, dass wir nicht beten sollen. Ich sage nicht, dass wir nicht wirklich aktiv kämpfen sollen. Ich sage nur, hey, wenn wir einfach unser Schofarhorn blasen und unser Tamburin auspacken und mal eine halbe Stunde geistliche Kampfübung machen, dann lacht sich der Teufel ins Fäustchen. Wenn die restliche Zeit deines Lebens Gott die Ehre nicht gibt, wenn die restliche Zeit deines Lebens du immer die falschen Entscheidungen triffst, wenn die restliche Zeit deines Lebens nicht mit Dienst und Liebe und Geduld, sondern mit Selbstsucht, mit Eigenwille und mit Ungehorsam gegenüber Gott gefüllt ist. Du kannst die halbe Stunde stecken, die beeindruckt den Teufel nicht, die beeindruckt Gott nicht, die beeindruckt höchstens deinen Sitznachbarn. Okay, wie sieht so eine Umsetzung der Geschenke Gottes aus? Drei praktische Gedanken für den geistlichen Kampf zum Abschluss. Was bedeutet es, dass wir den geistlichen Kampf auf dem Schlachtfeld unseres Alltags kämpfen? Ich habe drei Vorschläge. Erster Vorschlag, bete. Warum ist es mein Vorschlag? Weil Paulus diesen Vorschlag bringt in den letzten Versen unseres Textes. Paulus schreibt, betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für die Heiligen. Also ein Mensch, der weiß, dass Jesus Christus über alle Dinge herrscht und regiert, ist ein Mensch, der auch in allen Dingen zu Jesus Christus kommen kann mit Zuversicht und Hoffnung, dass er alles gut machen wird. Und wenn wir zu ihm kommen und mit ihm sprechen, dann nennen wir das Gebet. Und das ist eine sehr, sehr gute Sache, wenn es um den geistlichen Kampf im Alltag geht. Max Lucado sagt, die Macht des Gebets hängt nicht von dem ab, der es spricht, sondern von dem, der es hört. Es ist immer gut, das Internet zu haben und schlaue Sprüche von anderen Leuten einzubringen, weil ich finde, so gute Sätze kriege ich einfach nicht hin. Die Macht des Gebets hängt nicht von dem ab, der es spricht, sondern von dem, der es hört. Du hast einen Allmächtigen, einen Herrlichen, einen Vorherbestimmenden, einen Auserwählenden, einen alles für sich gewinnenden Gott, zu dem du kommen kannst. Wenn dieser Gott dein Gebet hört, dann ist es an der richtigen Adresse angekommen. Also werde mehr und mehr Beter. Ich fordere dich heute Morgen heraus. Entscheide dich zu beten. Mach mich zu einem Beter. Bete für deine Bedürfnisse. Bete für deine Glaubensgeschwister, damit sie gegen die Angriffe des Teufels bestehen können. Ob das Glaubensgeschwister in Syrien, im Irak oder im nächsten Stadtteil oder auf dem nächsten Stuhl sind. Sei ein Beter und sei ein Mensch, der die Waffenrüstung Gottes anzieht und benutzt. Zweiter Vorschlag, meide. Paulus sagt, wir sollen die Waffenrüstung Gottes anziehen, damit wir widerstehen können, wenn der Teufel uns attackiert. Wir sollen widerstehen, wir sollen meiden. Was kann man meiden? Meide Filme, die dich zur Sünde verleihen, was auch immer diese Filme sind. Bei Frauen sind es manchmal andere Filme als bei Männern. Ja? Bei Frauen sind es vielleicht romantische Komödien aus Hollywood. Bei Männern sind es dann romantische Komödien aus Hollywood, aber sie kriegen nur die Frau mit. Ja? Also Männer sind ein bisschen anders gestrickt. Was auch immer dich zur Sünde verleitet, meide diesen Einfluss. Was kannst du noch meiden? Du kannst Situationen meiden, in denen du in Sünde gerätst. Wenn es für dich, wenn du weißt, welche Disco du besser meiden solltest, um nicht diese oder jene Substanz zu kaufen und zu dir zu nehmen, dann meide diese Disco oder diesen Ort. Wenn du weißt, hey, du triffst dich mit der und der Person und wahrscheinlich wird das schiefgehen, meide die Situation mit dieser Person. Meide Beziehungen, die dich von Gott wegführen. Es ist nicht Nächstenliebe, sich ständig in den Mist zu reiten. Das war das Wort, was ich suchte. Meide Beziehungen, die dich wegbringen von Gott. Jakobus, der Bruder von Jesus, hat Folgendes geschrieben. Unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Okay? Wenn du geistig kämpfen möchtest, dann hör auf, deine Türpfosten mit Öl zu beschmieren, sondern widerstehe dem Teufel in der Versuchung heute Nachmittag, in der Versuchung morgen Vormittag und sage, nein, ich werde das nicht tun. Vergiss israelisches Öl, sag nein zur Sünde, und du wirst ein großer Kämpfer Gottes sein auf dem Schlachtfeld deines Alltags. Das war Jakobus Kapitel 4, Vers 7. Und mein dritter Vorschlag, lebe. Sei nicht nur abwehrend, sei nicht nur jemand, der widersteht, sondern sei jemand, der proaktiv das Richtige tut und seinen Lifestyle richtig wählt. 1. Korinther 10, Vers 31. Ob ihr nun esst oder trinkt oder was auch immer ihr tut, tut alles zur Ehre Gottes. Du kämpfst, wenn du mit der richtigen Herzenshaltung dein Spiegelei isst. Du kämpfst, wenn du mit der richtigen Herzenshaltung deine Cola trinkst. Du kämpfst, wenn du mit der richtigen Herzenshaltung in deinen Berufsalltag reingehst. Du kämpfst, wenn du nicht einen Schreianfall kriegst auf der Autobahn, wenn du wieder mal von einem Vollidioten ausgebremst wirst. Du kämpfst, wenn du Menschen segnest, die dir Schwierigkeiten machen. Du kämpfst, wenn du nicht auf diesen Button im Internet drückst. Du kämpfst, wenn du so lebst, dass Gott die maximale Ehre bekommt. Das ist die Situation, wenn du kämpfst. Wir kämpfen und siegen im geistigen Kampf, wenn wir so leben, dass Gott geehrt wird. Wenn du dich entscheidest, deine Feinde zu lieben. Kein Schofar, keine Proklamation, kein Öl. Sorry, also alle, die auf Schofar und Öl stehen, ich will jetzt hier nicht auf euch rumhacken, aber es macht so Spaß. Wenn du dich entscheidest, deine Feinde zu lieben, das ist dein Kampf. Das ist das, was Paulus meint, wenn wir unsere Waffenrüstung anlegen und kämpfen sollen. Wenn du dich entscheidest, nicht über deinen Chef zu lästern. Gott kennt deinen Chef und möchte immer noch nicht, dass du über ihn lästerst. Wenn du dich entscheidest, geduldig mit deinen Kindern umzugehen. Wenn du dich entscheidest, deinem Ehepartner eine neue Chance zu geben. Nicht die siebte Chance, sondern 70 mal 7 mal sollen wir vergeben. Das ist, was Jesus sagt. Das schließt so ziemlich jede Scheidung aus übrigens. Wenn du dich entscheidest zu vergeben, wenn du dich entscheidest, Gottes Willen über deinen Willen zu setzen, wenn du dich entscheidest, Gott zu lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft, mit all deinem Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst, das ist geistlicher Kampf. Und all diese persönlichen Siege können du, kann ich, können wir über den Teufel haben, weil Jesus Christus vor 2000 Jahren den Teufel besiegt hat. Nur deshalb können wir überhaupt Erfolgserlebnisse erleben und dann gleich Gott die Ehre dafür geben. HDH, ich möchte euch einladen und ich schließe mich damit ein. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Lasst euch zur Reife führen in eurem Lebensstil. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Kämpft vom Sieg Jesu her und betet, meidet und lebt zur Ehre Gottes entsprechend seines Wortes. Und es wird ein siegreiches und ein gottverherrlichendes Leben sein. Herr, wir bitten dich, dass du uns hilfst, die Waffenrüstung zu ergreifen, Herr. Hilf uns, Epheser 1 bis 6 zu erfassen und anzuwenden auf unser Leben. Du bist ein Gott, der erwählt. Du bist ein Gott, der allmächtig über alle Dinge steht. Du bist heilig und groß. Du hast das Universum geschaffen und doch interessierst du dich für mich und für jeden Einzelnen hier im Raum. Du bist ein Gott, der Sünder gerecht macht. Du bist ein Gott, der Verlorene findet und rettet. Du bist ein Gott, der nicht auf unsere Werke blickt, sondern aus freiem Willen heraus, aus deinem freien Willen heraus rettet. Du bist ein Gott, der uns angenommen hat und liebt als adoptierte Kinder. Herr, du bist ein Gott, der uns in Einheit, in Gemeinschaft, in herausfordernde Situationen gestellt hat, damit wir Liebe leben können, damit wir Dienst leben können, damit wir Einheit leben können, Herr. Gott, lass all diese Wahrheiten tief sinken und Wurzeln schlagen in unseren Herzen, damit wir ein Leben leben können, das einem Soldaten in deinem Auftrag entspricht. Dass wir ein Leben leben können von Menschen, die die ganze Waffenrüstung Gottes anziehen. Das ist, was Paulus sagt. Zieh die ganze Waffenrüstung an. Herr, wir wollen die Wahrheiten, die du über dich und uns und über die Welt sagst und die Gebote, die du uns gibst, Herr, wir wollen sie ernst nehmen und wir wollen sie in der Kraft des Heiligen Geistes und im Sieg, den Jesus Christus für uns errungen hat. In diesen Dingen wollen wir gehorsam nachfolgen und dir alle Ehre geben. Ob wir essen oder trinken, was immer wir auch tun, wir wollen es tun zu Gottes Ehre. Amen.